Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute nehmen wir das über den Tellerrand hinausblicken mal ganz wörtlich. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir Innovation unterstützen? Was macht uns kreativ? Was macht uns weitblickend, weitdenkend? Ja, das heißt, freuen Sie sich auf Kreativität, Ideenreichtum und Innovation, wo wir ein paar Beiträge leisten wollen, dass wir vielleicht jeder für sich innovativ sein kann im Alltag.
Einer der schönsten Workshops, an denen ich teilgenommen habe, als ich noch Studierender war, war tatsächlich der Workshop zum Thema Innovationsmanagement. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Und ich habe da immer noch Erinnerungen dran, weil mir das damals so viel Freude gemacht hat, weil es auch ein sehr guter Workshop war. Das war alles freiwillig. Ja, es war so ein Wochenendseminarangebot, was jetzt nicht direkt was mit der Uni zu tun hatte. Und das wurde damals durchgeführt von einem Praktiker. Und das hat mir sehr viel als Student gegeben und bedeutet. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir als Person, weil ich immer ein Mensch war und glaube auch immer noch zu sein, der von Innovationen getrieben wird. Also Innovation spielte bei mir im Leben immer eine sehr wichtige Rolle. Vor allen Dingen immer wieder was Neues auszuprobieren. Da bin ich also wirklich neugierig wie eine Katze. Auch immer getrieben von mir, insbesondere auch in meinen jüngeren Jahren, von dem Thema Technologie. Also du weißt es ja von mir, ich habe ja relativ früh angefangen mit Computern zu arbeiten. Ich habe ja 1983 meinen ersten Computer bekommen. Das war damals neu und auch innovativ. Und ich war ja relativ früh auch im Internet, als das noch nicht so bekannt war, war vorher auch im Fido-Netz, wenn das überhaupt noch jemandem was sagt. Wahrscheinlich nicht mehr. Das war so ein Mailbox-System. Und habe mich relativ früh ja, wie gesagt, auch dann mit Computer, Netzwerke, Internet, Datenanalyse und ähnlichen Dingen halt beschäftigt, als das noch nicht so bekannte Themen halt war, weil mich das immer auch technologisch halt herausgefordert hat. Und weil ich immer der Meinung war und auch übrigens heute noch bin, dass die großen gesellschaftlichen Treiber insbesondere technologische Innovationen sind. Wie wir jetzt ja zum Beispiel gerade wieder sehen bei dem Thema künstliche Intelligenz, was ja auch wieder viel, auch gesellschaftlich viel verändern wird. Oder denk alleine an das Beispiel, was der Computer verändert hat in der Lebens- und Berufswelt, wie das Internet jeden Geschäftsprozess, den wir kennen, beeinflusst hat und andere technologische Entwicklungen, die noch vor uns liegen, mit Virtual Reality, mit künstlicher Intelligenz werden Ähnliches leisten. Und das sind für mich so in technologischer Hinsicht ganz klare Innovationstreiber. Wie erlebst du das? Du hattest, glaube ich, 1983 noch keinen Computer, oder wie war das bei dir in der Jugend?
Ich glaube, ich wusste noch nicht mal, was ein Computer ist. Ich kannte nur Menschen, die in der Zeit schon Computer kannten. Aber tatsächlich teile ich das sehr, was du beschreibst. Und ich glaube, erstmal so aus meiner Sicht will ich ein paar Dinge als Statement geben, die ich wichtig finde bei dem Thema Innovation. Also ich habe erstmal eine Grundüberzeugung, dass jeder von uns grundsätzlich kreativ sein kann und grundsätzlich eine Innovationsfähigkeit in sich trägt. Also ich halte den Menschen für ein wahnsinnig begabtes Wesen für Kreativität. Ich gebe viele Veranstaltungen dazu, auch kleine Workshops und frage immer am Anfang, wer hält sich in dieser Runde für kreativ? Ganz wenige trauen sich, die Hand zu heben. Und dann stelle ich die Frage, wer war mal kreativ? Und dann sind die Hände schon weiter oben, weil wenn wir uns mal kleine Kinder angucken, was tun die? Und das ist erstmal eine Grundlage für Kreativität. Die sind unglaublich neugierig. Die wollen verstehen, wieso ist der Matsch dreckig? Was passiert, wenn ich die irgendwo hinwerfe? Was passiert, wenn ich in eine Pfütze springe, etc. etc.
Macht dich das eigentlich traurig, wenn du das so erlebst, so diese Ambivalenz zwischen früher und heute? Wenn die Leute so auch in der Selbstbeschreibung sagen, früher war ich mal kreativ, als ich noch ein Kind war, jetzt bin ich Erwachsener und bin es nicht mehr.
Ja, ja. Ja, also tatsächlich ist das was ich erstmal durchaus mit einer Verbitterung und mit einer Traurigkeit, wie du sagst, auch wahrnehme, weil ich glaube, dass wir viele Systeme haben, also gerade schulische Systeme, die unsere Kreativität nicht zwangsläufig fördern, sondern teilweise bewusst reduzieren.
Also du meinst so Telefonbuch auswendig lernen, eine Klausur schreiben, neues Telefonbuch auswendig lernen, nochmal eine Klausur schreiben. Solange bis man halt lernt, lernen ist blöd. Weil lernen gleich Telefonbuch auswendig lernen.
Ja, und lernen heißt, wir replizieren etwas, was jemand schon mal für uns zusammengestellt hat. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wesentlich ist. Also folgen wir mal der These, wir waren alle kreativ und was können wir beitragen, um dieses kreative, wunderbare Potenzial, was in uns allen ja noch schlummert, zu wecken. Und für mich ist Kreativität sinnbildlich ein Muskel, den wir trainieren können. Du hast das gerade so schön beschrieben in der eigenen Erlebniswelt. Ich glaube, was es dazu braucht, ich unterstreiche nochmal dick die Neugier, und die können wir trainieren, die können wir selbst trainieren. Also wie bin ich gespannt auf das, was kommt? Und nicht die Dinge sofort abzuwehren. KI ist ein super Beispiel, da haben wir ja auch im anderen Podcast schon mal zu gesprochen. Das kann uns ängstigen, ja, und ich halte das auch für wichtig, das nicht nur einseitig positiv zu sehen. Aber was, glaube ich, bei allem wichtig ist, erstmal neugierig drauf zu sein. Ach, guck mal, was ist hinter dieser verschlossenen Tür? Was ist an Chance? Was ist an Risiko? Was ist für eine Option da? Und gerade jetzt, wenn ich das große Bild einmal aufmache, erleben wir ja Zeiten von Unsicherheit in vielen, vielen Bereichen. Wir erleben eine medizinische Unsicherheit, wir erleben eine politische Unsicherheit, wir erleben eine wirtschaftliche Unsicherheit, Punkt, 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 Punkt. Und der tiefe Glaube, dass wir die meisten unserer Themen jetzt, die meisten Probleme, die wir haben, über tiefgreifende kreative Prozesse zu lösen in der Lage sind. Das halte ich für wichtig und das halte ich übrigens auch für wichtig in Coaching-Prozessen.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptischer. Also ich glaube, innovative Lösungen, ja, ob die immer technologische Lösungen sind. Ich habe das früher auch geglaubt. Deswegen sehe ich das mittlerweile skeptischer. Ich habe früher geglaubt, wenn wir genügend technologische Innovationen erfinden, dann können wir viele von unseren jetzigen Problemen halt lösen. Und bis zum gewissen Grad stimmt das auch. Das Dumme ist nur, dass jede technologische Neuentwicklung, um ein altes Problem zu lösen, wieder neue Probleme mit sich bringt, für die wir wieder eine neue technische Lösung, um die dann wieder zu lösen und so weiter und so fort. Also ein bisschen eine Scheinlösung, die einen Teil immer in die Zukunft verlagert, in der Hoffnung, die würde dann irgendwann besser. Und man findet dann eine großartige Technologie, die die alten Probleme halt lösen kann. Wie gesagt, das passiert natürlich manchmal, aber dann eben mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Dann erfinden wir eine Spraydose und können damit unsere Haare irgendwie besser stylen, aber die Ozonschicht ist weg.
Aber was ist wohl relevanter? Das ist ja wohl, ne? Also, die Frisur sitzt, ne? Wir erinnern uns alle.
Aber das finde ich ein schönes Beispiel. Das ist ein ganz simples Beispiel, ne? Aber jede Technologie hat immer Nebenwirkungen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist die Nebenwirkung eigentlich größer als der Primäreffekt oder das, wozu sie jetzt erfunden wurde? Der Verbrennungsmotor hat die Welt verändert. Ich glaube, das darf man so sagen. Er verändert aber auch unser Klima. Ja, und das, also was ich damit sagen will, ist, Technologie ist nicht schlecht, damit das nicht falsch rüberkommt. Sie ist aber auch nicht der große Allheilsbringer. Sie hat tolle Möglichkeiten, die sie mit sich bringt. Sie hat aber immer auch Nebenwirkungen. Es gibt keine nebenwirkungsfreie Technologie.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben auch lernen, was du auch beschreibst, in Effekten zu denken. So, also in kurzfristigen, aber auch mittelfristigen Effekten. Und das ist was, dafür sind wir als Menschen erstmal schrecklich unbegabt ohne Hilfsmittel. Weil wir ja erstmal primär in Kurzfristigkeit agieren. Und deshalb bin ich so überzeugt davon, dass wir dafür Räume brauchen, also reale Räume und auch zeitliche Räume, wo wir erstmal uns in aller Ruhe mit etwas beschäftigen. Das ist, und jetzt haben viele vielleicht erwartet, wow, jetzt kommen wir so mit den 3, 4 coolsten Innovationstechniken um die Ecke. Und ich würde es gerne eher so von meiner Seite so anregen, dass Innovation erstmal was ist, was Kleines braucht, was wir wieder rekultivieren können. Also Neugier hat man schon als ein Element. Das zweite ist, sich Zeit zu nehmen, wirklich zum Verstehen. Also was ist das, was ein Effekt ist, was möchte ich erzeugen? Nicht jedes Neue ist in meiner Begrifflichkeit wirklich eine Innovation, sondern Innovation wäre für mich etwas, was einen wirklich positiven Effekt hat. Es gibt eine betriebswirtschaftliche Definition, die einmal gerade zitiert, Innovation, vereinfacht gesagt, ist eine erfolgreich am Markt platzierte Idee. So, also eine am Markt erfolgreich platzierte Idee, da definieren wir Innovation über Markt. Ich würde es ein Stück weiter definieren, etwas, was einen positiven Effekt nicht nur morgen, sondern vielleicht auch übermorgen haben kann. Und das kann technologisch sein, das kann auch, ich erlebe das in vielen, vielen Organisationen, was mich sehr positiv stimmt übrigens, dass wir völlig andere Formen des Miteinanders haben und ein kultivierteres Miteinander haben. Wir leben vielleicht gerade in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir purzeln so ein bisschen zurück, Klammer auf, Klammer zu. Aber ich glaube, da sind wir insgesamt ganz, ganz, ganz schön weit. Also ich glaube, dass Innovation, wie ich es verstehe, immer einen Effekt haben sollte, dass wir auf der Basis eines genauen, ruhigen Verstehens innovativ sein können. Also ich halte gar nicht so viel davon, große Innovationsworkshops durchzuführen, sondern erstmal zu verstehen, was sehen wir eigentlich, was sind unterschiedliche Perspektiven und ich hänge noch direkt einen dran, ich erlebe das in so vielen Organisationen, wenn ich frage, wo findet bei Ihnen Innovation statt? Dann wird immer R&D, Forschung, Entwicklung etc. zitiert. Und ich glaube, dass alle Mitarbeitenden eines Unternehmens in der Regel extrem neugierig auf zukünftige Entwicklung sind und auch die Fähigkeit zur Innovation haben, wenn man sie lässt, wenn man sie ernst nimmt, wenn man ihnen zuhört und wenn man eins berücksichtigt, nicht jeder versprachlicht seine Ideen in einer eleganten Management- und folienbasierten Art, sondern wir müssen auch lernen, manchmal zu übersetzen und Menschen ernst zu nehmen. Ich erlebe das in vielen Produktionsunternehmen, dass da viele kluge Köpfe in den Fertigungsbereichen sind, die, wenn die ernst genommen werden und wenn die integriert werden in diversen Teams, dass da tatsächlich eine Grundlage für Neuigkeiten entstehen kann, die übrigens sehr kostengünstig entstehen kann.
Genau, da braucht man nicht teure Berater, da braucht man auch keine teuren Coaches.
Was? Das ist aber jetzt mal ein ganz verwegener.
Ja, genau. Man muss tatsächlich das machen oder sollte das machen, dass man eine Innovationskultur implementiert, dass man denjenigen zuhört, wie kann man etwas umgestalten, die diese Arbeit jeden Tag machen. Das passiert meiner Erfahrung nach viel zu selten. Tatsächlich beschäftigen sich dann Leute mit der Organisation von Arbeit, die diese Arbeit meistens nur aus dem Buch heraus kennen oder vom Angucken. Und sowas finde ich dann bei der Einführung von Innovationen sehr bedenklich. Ich habe ja in meinem Leben auch schon, wie du ja auch schon, Andreas, das Glück gehabt, bauen zu dürfen, ein Einfamilienhaus bauen zu dürfen. Und da habe ich auch eine ganz interessante Erfahrung gemacht, Umgang mit dem Thema Innovation.
Okay, jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend. Naja, da gibt's ja unterschiedliche Perspektiven darauf, wie man so einen Haushalt bauen kann. Natürlich gibt's sowas wie Baustandards, da gibt's Vorgaben, aber es gibt auch immer die Praxis. Und ich habe doch erhebliche Unterschiede zum Beispiel bemerkt zwischen den Aussagen eines Architekten und den Aussagen von den Menschen, die es jeden Tag machen vor Ort, also sprich den Maurern. Und das war sehr interessant und unglaublich lehrreich für mich. Und um es vielleicht so ein bisschen abzukürzen, ich habe da den Maurern das Vertrauen geschenkt, weil ich mir dachte, die Leute, die das jeden Tag machen und die auch ihr eigenes Haus so gebaut haben und die da auch ein Erfahrungswissen haben, was man vielleicht nicht in jedem Studium aufschnappt, schon gar nicht so in der praktischen Realität und Anwendung, denen gebe ich da das Vertrauen. Ich habe es bis heute nicht bereut. Sehr froh mit dem Haus, in dem wir bis heute wohnen. Gott sei Dank war ich schlau genug, die Leute zu fragen, die es jeden Tag halt machen, rechtzeitig in der Planungsphase, und habe da doch viele Fehler, glaube ich, vermeiden können, dadurch, dass ich bereit war, halt zuzuhören. Und ich habe natürlich auch vielen Leuten zugehört, auch den Architekten zugehört, der hatte auch tolle Ideen. Am Ende ist es natürlich dann immer so ein Kompromiss, wo man denkt, ja, welche Richtung will man halt hin? Aber das war für mich auch so ein kultureller Faktor, das komm ich da drauf, und der lebt von Dialog. Und Dialog sind nicht nur schöne Worte, sondern auch sich mit, in Anführungsstrichen, ganz einfachen Menschen zu unterhalten, die gar nicht so einfach sind, nebenbei bemerkt. So erlebe ich das nämlich gar nicht, sondern ich lebe da manchmal, erlebe ich da sehr viel Tiefe, wo man vielleicht im ersten Blick nicht vermuten würde. Das hat mir immer Freude bereitet, auch Innovationsfreude bereitet. Und so haben wir das auch ganz schön bei uns halt umgesetzt, dass wir wirklich Dinge anders und neu gemacht haben, aber immer dabei auch zugehört haben, auf die Leute gehört haben, die das jeden Tag machen und die einfach über einen Erfahrungsschatz, ich benutze ganz bewusst dieses Wort des Schatzes. Dieser Schatz, da bin ich total bei dir, der wird in vielen Unternehmen nicht angezapft, was ich für eine, offen gesagt, Schande halte und für auch für schwach halte, für auch einen Teil von Führungsschwäche. Ich glaube, dass jedes Unternehmen aus sich selbst daraus ein enormes Innovationspotenzial hätte, was es heben könnte, wenn die Kultur nicht das verhindert. Und da, wo es nicht klappt, erleben wir ja häufig eben keine Kommunikationskultur, sondern eher eine Kultur des Schweigens, was ja auch eine Aussage ist über das Thema Innovationsfreude. Dann meistens existiert die dann nicht. Und wenn man Innovation nur punktuell einsetzen will, also nur an einer Stelle, nur an einer bestimmten Stelle, wo es dann vielleicht auch dem Management halt passt, dann wird es eher schwierig, weil so funktioniert es dann nicht.
Genau, und es gibt so einen schönen Begriff des Innovationstheaters, den ich mal aufgreife. Also wir spielen manchmal nur Innovation und tun so. Und wenn wir mal unterstellen, dass Innovation jeden Tag stattfinden kann, mache ich mal einen ganz kleinen praktischen Hinweis. Also tun wir mal so, Sie hätten in der Woche ein Meeting. Tun wir mal so, dieses Meeting dauert eine Stunde. Sie klären irgendwas Operatives, Sie machen Ihre Regeltermine, Punkt, Punkt, Punkt. Und tun wir mal so, Sie würden nur für ein halbes Jahr am Ende des Meetings sich 7 Minuten Zeit nehmen. Und diese 7 Minuten ganz bewusst in einem anderen Aggregationszustand als das Meeting davor moderieren, nämlich bewusst zu sagen, wisst ihr was, wir stehen jetzt mal alle auf und lass uns mal überlegen, welche Ideen sind gerade im Raum, was könnten Beiträge sein, ein Produkt weiterzuentwickeln, wer hat vielleicht was im letzten halben Jahr von einem Kunden, von einer Kundin gehört, womit war jemand unzufrieden oder wer hat vielleicht was aufgeschnappt aus irgendeiner Reise etc. Und diese Ideen, und jetzt wird es einmal technisch, erstmal wahrzunehmen, Christopher, genau was du gesagt hast, zuhören und dann in irgendeiner Form konservieren. Du hast das eingangs erwähnt, Innovationsmanagement. Und Innovationsmanagement kann oft heißen, die Dinge erstmal zu konservieren, zu strukturieren und dann möglichst früh, möglichst niedrigschwellig in die Erfahrungsumsetzung zu bringen. Ich erlebe große Innovationsmanagement-Systeme mit Prämien und allem Zip und Zap, wie ich dann immer sage, die eher belächelt werden, wo nämlich nur für eine Prämie gedacht wird. Und das soll es ja eigentlich nicht sein, sondern und wo große Gremien entscheiden. Ich habe gerade ein Beispiel, ich will die Firma nicht nennen, Mittelstand, die sagen, und ich frage dann immer ja, wann habt ihr denn Rückmeldung gekriegt für eine Idee, die ihr in das System eingegeben habt? Der Durchschnitt ist 12 Monate. Also nach 12 Monaten bekommt ein Mitarbeiter eine Rückmeldung für eine Idee. Da ist die vielleicht schon längst überholt und der hat natürlich keinen Bezug mehr. Das heißt, das muss schnell gehen. Wir brauchen Loops, wir brauchen kleine Sprints und da bin ich tatsächlich durchaus mal so in agilen Konzepten. Aber wir brauchen nichts Aufgedunsenes. Aber wir brauchen natürlich die Möglichkeit, die Ideen zu sammeln, zu strukturieren und dann auch zu entscheiden, welche werden denn ausprobiert, welche haben ein Potenzial. Und natürlich hat nicht jede Idee gleich ein wahnsinniges unternehmerisches Potenzial. Ich halte viel davon, lasst uns doch 10 Ideen niedrigschwellig ausprobieren und bei 2 bleibt was hängen. Und wenn ich das richtig weiß von uns beiden, Christopher, haben wir uns nicht vielleicht sogar ähnlich entwickelt?
Und zumindest haben wir immer versucht, viel auszuprobieren. Und natürlich ist nicht jeder Weg, den man gegangen ist, ein Erfolgsweg gewesen. Viele Wege waren dann eben auch Sackgassen. Da muss man umdrehen, um wieder rauszukommen. Aber was ist die Alternative? Also nur sozusagen todsichere Sachen zu machen, das funktioniert beim Bereich von Innovation und Kreativität halt nicht. Sondern es lebt ja wie beim Brainstorming halt auch ein Stück weit einfach von der Masse. Dass man sagt, wir entwickeln jetzt 100 Ideen, davon sind vielleicht 98 Mist. Es sind 2 Sachen dabei, die sind richtig gut. Und es gibt ja diese Brainstorming-Regel. Keine Kritik, also wirklich das Ganze immer nur zur Inspiration nutzen, um sich gegenseitig vielleicht auch manchmal auf eine lustige, angenehme, trotzdem leistungsorientierte Art hochzuschaukeln. Und das funktioniert im Prozess. Was am Ende dabei rauskommt, das hängt ja nicht nur von der Innovationsleistung an und für sich ab, sondern von vielen, vielen anderen Tausenden von Prozessen und Gegebenheiten, die man meistens überhaupt nicht oder bestenfalls graduell beeinflussen kann. Und deswegen sind Innovationen halt auch nur ein Punkt, auf den man halt achten muss. Er ist aber eben ein sehr wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, sehr stark beeinflusst von Kultur und sehr stark beeinflussbar durch Kultur. Und aus meiner Sicht natürlich eben auch manchmal ein echter Gamechanger im betrieblichen. Welches Unternehmen kann sich das leisten, auf Innovationen zu verzichten? Es gibt welche, ja, da will ich gar nicht jetzt näher drauf eingehen, die sind dann sehr klassisch orientiert. Aber die meisten Unternehmen sind ja eben auch getrieben und haben schlicht und ergreifend die Notwendigkeit, dass sie sich weiterentwickeln müssen. Also könntest heute kein Auto mehr verkaufen, was vor 20 Jahren konzipiert wurde, schon aus Gründen der Regulation nicht. Das würde gar keine Straßenzulassung mehr bekommen. Und entsprechend sind zum Beispiel im Automobilsektor Innovationen ja nahezu lebensnotwendig. Und wir sehen ja jetzt gerade auch, wie in dem Bereich sich die ganze Branche halt wandelt. Warum wandelt es sich? Weil die Rahmenbedingungen sich massiv verändert haben, sogar so massiv, dass selbst sogar die starke Industrie in Deutschland da teilweise wirklich ins Straucheln kommt. Und auf einmal ganz neue Spieler auf dem Feld sind, die man lange nicht im Blick hatte, die aber im Hintergrund sehr viel innovativ gemacht und entwickelt haben. Da sieht man, wie schnell sich Dinge verändern können. Ich nehme ein anderes Beispiel, Smartphones. Das war ja so, dass das iPhone gibt's ja noch gar nicht so lange. Man hat so das Gefühl, das war schon immer da. Aber ich meine, das wäre 2008 gewesen, als ein bekannter Microsoft-Manager gesagt hat, Telefon ohne Tasten, wer will sowas haben? Also sinngemäß, ne? Das ist jetzt noch nicht so lange her, okay, auch schon ein paar Jahre, aber was ich damit sagen will, ist, auf einmal war dann so ein Smartphone da, obwohl in keiner Marktumfrage stand drin, wir wollen Telefon ohne Tasten haben. Und das hat dann auch wieder die Welt verändert. Und jetzt haben wir Jugendliche, die alle kurzsichtig sind und Nackenstarre haben. Weil wenn ich mir jetzt junge Leute irgendwo ansehe und die sind irgendwo alleine, die nutzen die Zeit nicht, um über was nachzudenken oder so, sondern entweder sind die zu zweit, dann unterhalten sie sich vielleicht noch, aber meistens sehe ich sie auch zu zweit nur am Rumfummeln am Telefon. Und das ist natürlich auf der einen Seite toll, weil die haben damit natürlich Vernetzungsmöglichkeiten, davon träumen wir nur. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schade, weil manchmal steht ja direkt neben einem jemand, mit dem könnte man sich auch unterhalten. Und da frage ich mich, und das geht so ein bisschen wieder an den Anfang zurück, was du gesagt hast, ist da eigentlich noch Ruhe da? Also ich erlebe viele junge Menschen, die können mit Leerlauf gar nicht umgehen. Die kennen das gar nicht mehr. Also wir sind beide ja so ein Jahrgang oder Jahrgänge. Wir kennen ja noch richtige Langeweile.
Oh ja.
Oh ja, aus der Kindheit. Du betonst das gleich. So. Ne? Also ja. Wie oft haben wir in unserer Kindheit gesagt, Mama, mir ist langweilig. Ne? Und dann hat Mama gesagt, geh nach Hause, geh raus und spiel.
Geh raus.
Geh raus und spiel mit den anderen Kindern. Und wer kennt denn heutzutage von den Jugendlichen noch echte Langeweile? Also so wie wir die kennen. Also ich denke mal, jemand, der ein Smartphone, der Zugriff hat auf ein Smartphone, der lässt Langeweile nicht zu. Und dadurch geht aber auch was verloren. weil ich halte das für eine extrem wichtige Kompetenz, mit Leerlauf, mit innerem Leerlauf umgehen zu können. Und da frage ich mich auch, was aus den Menschen wird, die das nie lernen, die keine echte Leerlaufchance halt haben, weil die sich im Grunde genommen in jeder Sekunde ihres bewussten Zustandes mit Informationen zuballern lassen können.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, ne? Also Leerlauf als Innovationskompetenz. Ja? Und das ist natürlich auch wieder was, auch das ist trainierbar, auch das ist entwickelbar, weil durch Leerlauf entsteht Langeweile, durch Langeweile entsteht Neues. Allein durch Gedankenspiele können Neuigkeiten entstehen, neue Zugänge und durch Kontakt und Dialog. Also, und ich habe gerade so beim Zuhören gedacht, jetzt in dem Moment haben wir die junge Hörerschaft verloren. Nein, bitte, bitte dranbleiben. Wir wollen nur was aufzeigen, was uns allen gemeinsam auch für die Zukunft relevant ist. Ich versuche mal so zwischendurch nochmal so zusammenzufassen, was haben wir, ne? Also wir haben erstmal die Überzeugung, ja, der Mensch ist kreativ, der ist dazu in der Lage. Kreativität und Innovation gehört in die Gesamtorganisation. Wir brauchen eine Innovationskultur, die das echte Zuhören, das echte Ernstnehmen unterstützt. Wir brauchen Leerlauf, wir brauchen Möglichkeiten des In-Ruhe-Denkens und wir brauchen dann natürlich Systeme, die aus einzelnen Elementen von Ideen etwas gemeinsam gestalten. Dafür braucht es natürlich kleine Gruppen, die hoch arbeitsfähig sind, die Dinge umsetzen können, ausprobieren können. Und ich ergänze ein Merkmal, oft sind Kundinnen und Kunden sehr interessiert, etwas weiterzuentwickeln und werden oft in Marktstudien gefragt. Das ist gerade so schön mit dem iPhone gesagt, ne? Also die werden halt auf der Basis von altem Wissen gefragt. Also wollen Sie ein Telefon haben, wo die Tasten rund sind oder irgendwie sowas? Ja, so. Warum nicht auch die Kundinnen und Kunden frühzeitig mit einzubinden? Weil die oftmals auch Interesse haben, mitzudenken. Nicht unbedingt kommt sofort eine super Idee vom Kunden. Und ich bin auch nicht dabei zu sagen, jedes Unternehmen muss nur die Kundenbedürfnisse erfüllen. Aber auch dieses kreative Potenzial zu nutzen und kleine Lanze nochmal für Universitäten und Lehrinstitute. Da sitzen Menschen, die Brainies sind, auch die nicht abgespalten wahrzunehmen, sondern zu integrieren. Und das ist wirklich mein Hauptvotum. Über Integration entsteht Innovation. Also über Integration unterschiedlicher Kulturen, Nationalitäten. Ich erlebe das in vielen Unternehmen, dass Auszubildende unglaublich kluge Ideen haben. Und ich habe das letzte Woche gerade wieder erlebt, das muss ich einmal gerade teilen, weil das so der Gegenentwurf ist. Ein junger Auszubildender sitzt in einem Meeting, stellt eine Frage und gibt eine neue Idee rein. Ja, sprachlich ein bisschen unbeholfen, ne, so. Und dann sitzt da eine ältere Führungskraft, Abteilungsleitung und sagt den Satz: Junge, hier musst du dir erstmal die Sporen verdienen. Vorher kannst du eigentlich die Schnauze halten. Der hat das ein bisschen eleganter gesagt. Aber was lernt dieser junge Mensch? Ich halte hier die Schnauze und du kriegst bestimmt nicht meine Ideen. Also, und das ist Coaching-Haltung, lass uns Ideen miteinander verknüpfen und miteinander ernst nehmen.
Muss man erfreulicherweise nicht immer nur jung sein, um gute Ideen zu haben. Mir fällt da mal ein älterer Kollege halt ein, der hat mir von was ganz Interessantem berichtet. Und zwar ist der in die Wüste gegangen. Das machen ja auch schon viele Leute, aber der ist jetzt nicht für ein oder zwei Tage in die Wüste gegangen, sondern der war 3 Wochen lang in der Wüste. Und das Interessante dabei ist, er hat kein Buch mitgenommen. Er hat nichts zu lesen mitgenommen, keine Elektronik, bis auf ein Notfalltelefon. Der hat sich quasi in der Wüste aussetzen lassen mit genügend Nahrungsmitteln und natürlich ein Zelt. Und hat, wie gesagt, als Backup nur Notfallverbindung gehabt. Nur er und die Wüste. Kein Notizzettel, keine Möglichkeit, irgendwas zu lesen, keine Möglichkeit, sich mit irgendeinem elektronischen Gerät oder Musik zu zerstreuen.
Und was hat der Kollege nach einer Zeit berichtet? Also was ist bei ihm, in ihm passiert?
Also am Anfang fand er das gar nicht gut. Und weil natürlich so dieser Wunsch des Üblichen, ne, ich will was lesen, will Nachrichten wissen und so weiter, wie das so im täglichen Strudel halt passiert, sehr stark halt da war. Und dann merkte er, wie sich dieses ganze aufgewühlte Wasser langsam klärt, ja, und das Sediment sich sozusagen senkt und dann auf einmal das ganze trübe Wasser wieder klar wird. Und diese Zeit, die haben wir im Alltag nicht. Manche Leute machen das ja im Kleinen, wenn die ins Kloster gehen für ein Wochenende oder für ein paar Tage und so oder so Schweigeretreats machen, um so dieses Wasser wieder zu klären, um für sich so mehr, ja, innere Einkehr zu finden, Klarheit zu finden, aus diesem ganzen Informationsgeschnatter mal rauszukommen und wieder zur Ruhe zu kommen, Klarheit zu finden. Und das ist das, was ich auch bei diesem Kollegen erlebt habe, doch eine sehr deutliche Steigerung der Tiefe in den Gedanken, in der inneren Klarheit. Weil wenn du nur auseinandergesetzt bist mit dir und der Natur und nachts dem Sternenhimmel und deinen eigenen Bedürfnissen, eigenen Gedanken, kein anderer Mensch, nur du, kein anderes Buch, nur du, ja, kein Handy, kein Smartphone, nur du. Und das, was man halt beobachten kann in der Natur an und für sich, das hat was sehr, sehr Ursprüngliches, weil machen wir uns nichts vor. Früher haben wir genauso gelebt. Genetisch gesehen sind wir ja in den letzten 100.000 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. Und das bedeutet halt, wir sind nicht gemacht für Smartphones, wir sind nicht gemacht fürs Internet, sondern wenn auch eher sind wir gemacht für soziale Interaktion. Die hat jetzt so in dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, auch noch gefehlt. Aber das finde ich dann interessant, wenn man, auch das ist ja eine Innovation, sich mal was traut zu machen, was man sonst nicht machen würde und es dann eben auch in dieser Form halt durchzieht. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir einen Musterwechsel vollziehen, wir aus den üblichen Kreisen unseres Tuns und Denkens und Handelns und Entscheidens herauskommen, dass dann tatsächlich auch neue Dinge entstehen können. Dafür muss man aber eben auch meiner Meinung nach bereit sein, Muster zu durchbrechen.
Und dadurch können neue Gedanken entstehen, dadurch können Muster sich nicht nur variieren, sondern wirklich modifizieren und vielleicht auch Gedankensprünge im besten Sinne des Wortes entstehen, die dann wiederum zur Kreativität beitragen, die dann wiederum zu Ideen kommen und dann wiederum Innovationen ermöglichen. Ich mache noch als Abschluss von meiner Seite was ganz Kleines, also die große Wüste kann auch sein, das gebe ich manchen Führungskräften mit auf den Weg. So die Frage, wie oft haben Sie eigentlich in dieser Woche einfach mal aus dem Fenster geguckt und nachgedacht und vielleicht weit gedacht? Und die meisten antworten reflexhaft, dafür habe ich gar keine Zeit. Und dann sage ich immer ein bisschen mit einem Schmunzeln, ich bedauere das zutiefst, dass Sie den Kern Ihrer Aufgabe so wenig wahrnehmen können. Das ist nämlich Weitblick. Ja, und dann sind die erst ganz erbost, dann schmunzeln die meistens auch und sagen, ja, und ich habe gerade einen Vorstand, den ich begleite, der ganz glorreich, der hat seiner Assistenz gesagt, ich will mindestens einmal die Woche 3 Minuten haben, wo ich nicht gestört werde und wo ich einfach aus dem Fenster gucke. Und der macht das. Also lass uns auch kleine Dinge würdigen, lass uns kleine Elemente nehmen und so verknüpfen wir erstmal die neuronalen Netze in uns. Wir wiren uns together with anderen Menschen. Wow, das ist ein super denglischer Satz. Ich bin ganz, ganz stolz.
Wie innovativ von dir.
What innovation speak we do have here?
Oh mein, oh mein.
Oh Gott, oh Gott. It's time for now next chapter.
Damit sind wir jetzt definitiv auch wieder am Schluss dieser Folge angekommen. Auch heute sagen wir wieder vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, gerne auch positiv bewerten oder uns in irgendeiner Art und Weise einen neumodischen Like halt dalassen und freuen uns, wenn Sie auch wieder demnächst reinhören. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Gute Zeit, gute Ideen.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.